Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Stop and go. Wie im anstrengendsten Fahrmodus auf der Autobahn fühlten sich die Intendanten und Kulturmanagerinnen, die Konzertveranstalterinnen und Theatermacher in den vergangenen Monaten. Ohne Plan B und C wurde kein Projekt auch nur angedacht. Das Wort langfristig wurde gleich aus dem Wortschatz gestrichen. Und um noch einmal das Autovokabular zu bemühen, die Kulturszene konnte, wie so viele andere Branchen auch, nur noch auf Sicht fahren. Und jetzt wird auch noch der sonst so kulturvolle Dezember ausgebremst. Die Anti-Corona-Maßnahmen wurden verlängert, zum Teil verschärft. Die Kultur ist und bleibt betroffen. Bitter und traurig sei das, so die Kulturstaatsministerin in einem Statement. Monika Grütters lobt darin die Solidarität der Kulturszene und sie lobt auch den jüngsten Beschluss von Bund und Ländern. Darin werde nämlich klargestellt, dass sich zuletzt wegen der Kunstfreiheit die Kultur wieder öffnen werde, sobald das möglich sei. Zweifelsohne ein Balanceakt. Gedanken jetzt von Maria Ossowski zu Corona, Politik und Kultur im Dezember.
Dreimal hat die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung die Kultur erwähnt. Erstens, dass die Kultur mit großen wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen hätte. Zweitens, es dürfe nicht heißen Gesundheit oder Kultur, sondern Gesundheit und Kultur. Und drittens, dass die Kultur und die Gastronomie eine besonders große Last trügen. All das ist völlig richtig. Praktisch aber bedeutet der Beschluss, kulturelle Veranstaltungen wird es keine geben, mindestens bis Januar. Ausgenommen ist das Radio, das Fernsehen oder Streaming im Netz. Aber Menschen, die musizieren oder Konzerte besuchen, die Theater und Tanz lieben, die sich gern an dunklen Tagen in Museen der Kunst erfreuen, sie dürfen, trotz aller hervorragend erarbeiteter Hygienekonzepte der Einrichtungen, schlicht nichts. Und das ist keine kleine Minderheit. Schauen wir uns kurz die Zahlen der Vorjahre an. 18 Millionen Operntheater-, Konzert- oder Lesungsbesuche weist die Statistik aus. Das wären 1,5 Millionen im Monat. Rechnen wir die Sommerferien raus und den Dezember als besonders beliebt rein, wissen wir, dass in der Vorweihnachtszeit sehr viel mehr Menschen als sonst auf etwas verzichten, das hygienisch so abgesichert ist wie kaum ein anderer Bereich. Hinzu kommen pro Monat 9 Millionen Museumsbesuche. Erfahrungsgemäß, das ist nicht elitär, sondern schlicht Realität, halten sich Kulturfreunde besonders streng an Hygienevorgaben. Nach der erstaunlich groben Mahnung der nordrhein-westfälischen Kulturministerin Pfeiffer-Pönsken, die Kultur solle keine Extrawurst braten, traut sich fast niemand mehr, an derlei Maßnahmen Kritik zu üben. Ihr Subtext lautet: Kulturtypen, stellt euch gefälligst nicht so an. Kultur, gib Ruhe. Einspruch. Stopp. Das ist alles zu kurz gedacht. Dem liegt ein Kulturverständnis zugrunde, das Vergnügen und Begegnungen mit anderen und damit die Ansteckungsgefahr in den Mittelpunkt stellt. Weihnachten ist aber keineswegs nur Familienglück. Die Weihnachtszeit ist für sehr viele Menschen in diesem Land eine besondere Herausforderung, eben weil sie familiäre Verluste oder Trennungen verkraften müssen oder auch, weil sie krank sind. Hinzu kommt, für viele ist Weihnachten besonders hart, weil sie alleine sind. Knapp 18 Millionen Ein-Personen-Haushalte gibt es in Deutschland, das ist nahezu die Hälfte. Sie mögen es kitschig nennen oder peinlich pathetisch, aber die Seele vieler Menschen braucht in der Vorweihnachtszeit Trost. Trost mit Musik, mit Konzerten, mit Theater, mit Kunst. Kultur hilft, die seelisch herausforderndste Zeit des Jahres gut zu überstehen. Viele von uns Zuhörerinnen und Zuschauern hätten alles getan, Masken immer getragen, Abstand immer gehalten, um der Vorweihnachtszeit eine, nochmal Kitschgefahr, eine innere Bedeutung zu verleihen. Jetzt konzentriert sich das Miteinander auf Konsum und Familie. Die Politik überschätzt Geschenke und unterschätzt seelische Bedürfnisse. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, heißt es in der Bibel. Für 2020 und die Kultur gilt auch nicht allein von der Weihnachtsgans im Familienkreis.
Maria Ossowski über den ungestillten Kulturhunger im zu Ende gehenden Jahr. Dass die Kultur jedoch keine Ruhe gibt, dafür sorgt etwa die AG Filmfestival. Noch keine 1,5 Jahre existiert dieser Zusammenschluss von über 100 Filmfestivals in Deutschland. Und viele von ihnen haben in den zurückliegenden Monaten gar nicht und wenn, dann überwiegend im Netz stattfinden können. Die Arbeitsgemeinschaft Filmfestival fordert nun, gehört zu werden, einbezogen zu werden in Gespräche zu Exit-Strategien für die Zeit nach Corona. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Lars-Henrik Gass. Er ist Mitgründer der AG Filmfestival und er ist Leiter der internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, die im Mai komplett online stattfanden. Herr Gass, Sie haben mit den Kurzfilmtagen doch bewiesen, dass Filmfestivals durchaus viel Zuspruch und auch Beteiligung im Netz erfahren können. Warum fordern ausgerechnet Sie jetzt Unterstützung und Aufmerksamkeit von der Kulturpolitik?
Das hat viele unterschiedliche Gründe. Also zum einen war unser Weg im Mai nicht der Königsweg für alle anderen Festivals. Also das, was wir konnten durch bestimmte Ressourcen, das, was uns möglich war, muss ja nicht für andere gehen und maßgebend sein. Im Übrigen vertrete ich ja in unserem Gespräch einen Verband mit weit über 100 Mitgliedern mittlerweile. Da gibt es natürlich sehr vielfältige Interessen und alle sind mehr oder weniger von den Kinos abhängig, die ja bekanntlich gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation sich befinden.
Ja, genau, nach den Kinos wollte ich gleich fragen. Trifft es die nicht viel, viel schlimmer als die Festivals? Also gilt es nicht eigentlich, alle Unterstützung jetzt den Kinos zukommen zu lassen?
Das ist einerseits nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig, denn gerade die Kinos stehen sehr stark im Fokus der Corona-Hilfen. Während andere, beispielsweise die Filmverleiher oder auch gerade die Filmfestivals, überhaupt noch nicht im Fokus dieser Hilfen stehen. Also es geht mir gar nicht um einen alarmistischen Zug, sondern eigentlich eher um eine Sensibilisierung einer gewissen Co-Abhängigkeit zwischen Filmfestivals und Filmkultur und Kino generell. Die Filmfestivals tragen ja mittlerweile erheblich auch dazu bei, dass die Kinos gefüllt werden. Es gibt Kinos, die auch mit einem gewissen Grund und mit einer gewissen planerischen Perspektive auch Filmfestivals abhalten. Und da gibt es tatsächlich Wechselwirkungen. Warum wir aber, um auf Ihre Frage genauer zu antworten, zu Wort gemeldet haben, ist erstens, dass die Filmfestivals im Gegensatz zu allen anderen Kultursparten bei den Exit-Strategien nicht bedacht werden, auch nicht gefragt werden. Und es gibt natürlich genuine und auch sehr besondere Interessen von Filmfestivals in der Sache. Das Zweite ist natürlich, dass es eine leistungsgerechte und vor allen Dingen auch transparente Förderstruktur geben muss für Filmfestivals. Und in diesem Zusammenhang fordern wir auch einen Strukturwandel generell in der Kinokultur. Wir denken, dass man eigentlich darüber nachdenken muss, zumindest bestimmte Kinos, die Orte für Filmfestivals darstellen, vom Markt zu nehmen, gewissermaßen unter staatliche Obhut zu stellen.
Unter staatliche Obhut stellen? Also die Filmfestivals sollen quasi alle direkt an den staatlichen, wie soll ich sagen, Tropf gehängt werden?
Nein, so nicht. Aber ich denke, dass man sich derzeit doch einmal Gedanken darüber machen soll, ob nicht die Kinostruktur in einem derart rasanten Thema nicht nur verschwindet, sondern auch in ihrer Substanz gefährdet ist. Also wenn Sie nur daran denken, dass Sie ja kaum noch in Deutschland ein Kino finden, das analoge Filmprojektion kann, was für Filmfestivals durchaus relevant ist. Eigentlich muss man eher darüber nachdenken, wie kann man Kinos zumindest an den Orten, an denen Filmfestivals stattfinden, dauerhaft für die Bedürfnisse von Filmfestivals und auch für die besonderen Notwendigkeiten von Filmfestivals im öffentlichen Raum halten. Und dafür muss man sie gewissermaßen auch vom Markt nehmen, nämlich aus dieser Marktdynamik befreien, die sie im Moment sehr stark gefährdet.
Weil der Markt eigentlich für das Kino und für das Überleben der Kinos nicht mehr genug hergibt?
Ganz genau. Also die gewerbliche Auswertung von Filmen über das Kino ist mittlerweile eigentlich ein Anachronismus geworden und man versucht mit allen Mitteln und Wegen diesen Prozess aufzuhalten, zu verlangsamen und so weiter. Das ist mit Sicherheit sehr ehrenvoll, aber nicht wirklich eine langfristige Perspektive. Ich denke, es wird kein Weg daran vorbeiführen, einerseits in Kauf zu nehmen, dass Kinostruktur geregelt zurückgebaut wird und auf der anderen Seite eben bestimmte Kinos, bestimmte Orte vom Markt zu nehmen, wie ich es nenne, um eben Filmkultur dauerhaft im öffentlichen Raum auch als eine bestimmte kulturelle Praxis sichtbar zu halten.
Nun erschwert natürlich die Corona-Pandemie ganz erheblich das Leben, das Überleben der Kinolandschaft. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann könnte man auch zu dem Schluss kommen, das Kino ist eigentlich ohne staatliche Hilfe tot?
Schauen Sie, wir haben uns alle daran gewöhnt, in Museen zu gehen, in Theater zu gehen, in Opernhäusern zu gehen, in Philharmonien. Wir bauen solche Orte, ja, die Elbphilharmonie, jetzt ist gerade die Rede davon, das Schauspiel Frankfurt für einen ebenso hohen Betrag nur zu sanieren. Also wir haben uns hohe Standards kulturpolitisch gesetzt Und ich denke, der historische Moment ist jetzt eingetreten, dass wir uns die Frage stellen müssen, wollen wir Kino, wollen wir Filmkultur als eine Kunstform, als eine kulturelle Praxis im öffentlichen Raum haben? Wollen wir diese retten oder wollen wir das nicht? Und wenn wir das wollen, dann müssen wir dazu klare Entscheidungen treffen, so wie das vor 100, 150 Jahren auch für Theater, für Museen und für viele andere Bereiche getan wurde.
Lars-Henrik Gass von den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen. Vielen Dank für das Gespräch. Knapp 9 Monate unter Dauerbeschuss. Die Stadt Mossul im Nordirak oder besser das, was von Mossul übrig geblieben ist, das ist zum Sinnbild geworden für den erbitterten Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Aber auch für die unzähligen Opfer, die in der Schlacht von Mossul 2016 und 17 ihr Hab und Gut, ihr Dach über dem Kopf und vor allem in Tausenden von Fällen ihr Leben gelassen haben. Unter den Kämpfenden eine Polizeieinheit aus der Nähe von Mossul. Und noch während die Schlacht in vollem Gange war, widmete dem SWAT-Team aus Ninive das Magazin The New Yorker ein Porträt. Dieser Text, diese Geschichte wurde zur Grundlage eines Filmes, der ab heute auf Netflix zu sehen ist. Mossul heißt er, ganz schlicht, das Regiedebüt von Matthew Michael Carnahan. Katja Nikodemus hat den Film gesehen. Was zeichnet denn diese Polizeieinheit aus, dass sie erstmal vom New Yorker porträtiert wurde und anschließend auch noch zu Protagonisten eines Spielfilmes wurde?
Ja, was diese Einheit auszeichnet, ist erstmal, dass sie völlig auf eigene Faust operiert. In dem Film wird schon deutlich, dass es sich hier um Polizisten handelt, die vormals gemeinsam mit US-amerikanischen Spezialeinheiten zusammen im Irak gearbeitet haben. Nach dem Abzug der Amerikaner sind die Männer auf sich gestellt, ja, gewissermaßen eine Guerilla-Einheit, der es eigentlich dann nur noch um eines geht, nämlich die eigene Stadt Mossul vom IS, vom Islamischen Staat und seinen Kämpfern und Kämpferinnen zu befreien und besonders die eigene Familie, also Frauen, Kinder, die eigenen Wohnungen zu befreien, zu stürmen. Und der Film beginnt damit, dass diese Einheit einen jungen Polizisten vor einem Angriff des IS rettet. Der Onkel des jungen Mannes wird von den Islamisten getötet und nun folgt die Kamera dieser Einheit, ja, durch diese zerschossenen Vororte, durch gestürzte Häuser und sie zeigt eben, wie da die Männer in der Unterzahl gegen die IS kämpfen, wie sie dessen Quartiere stürmen, das alles in einem Chaos von Flüchtlingsströmen, von Geschäftemachern, von versprengten Soldaten. Und die Einzelmänner sind sehr detailliert gezeichnet, wie auch in dem New Yorker Artikel. Und es geht eben nicht um ein Land, es geht auch nicht um die Ehre, um eine Ideologie, es geht um persönliche Rache, um die Befreiung der eigenen Familie.
Und geht es auch um die Stadt Mossul, von deren Zerstörung wir ja durch die Medien alle vor dem inneren Auge die Bilder im Kopf haben?
Ja, das ist eigentlich das Besondere an diesem Film. Der Film wurde ja on location dort gedreht, heimlich, ohne Drehgenehmigung. Und das spürt man eben. Man spürt eben, dass das keine Kulissen sind, sondern echte Häuser, die von Bomben zerstört wurden. Diese Textur prägt den Film.
Die Sprache womöglich auch, denn der Film ist komplett auf Arabisch gedreht worden. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich für eine US-Produktion, oder?
Ja, völlig. Das ist schon sehr besonders. Also man kann sich diesen Film auch gar nicht anders vorstellen. Was wäre, wenn diese arabischen Darsteller in Englisch miteinander sprechen würden und sich ihre Informationen und Befehle zurufen würden? Ich würde jetzt auch mir gar nicht anmaßen, dass durch dieses Arabische und durch diese authentische Textur der Film einen Krieg darstellen kann oder wirklich wiedergibt, aber vermittelt zumindest eine Ahnung davon und auch durch seine Darsteller übrigens. Suhail Dabbagh, der Darsteller des Anführers der Einheit, der stammt eben auch aus dem Irak. Ja, und diese ganze Logistik und die ganze Technik verströmen auch nicht die Perfektion eines normalen Hollywood-Kriegsfilms.
Ja, genau, danach wollte ich nämlich fragen. Es ist ja ein Debütfilm, aber der Regisseur Matthew Michael Carnahan ist jetzt ja in der Filmszene alles andere als ein Unbekannter, ein durchaus prominenter Drehbuchautor, nicht zuletzt von Action-Thrillern. Und die beiden Produzenten sind Anthony und Joe Russo, die zum Beispiel hinter den Avenger-Blockbustern stehen. Also dann doch nicht, was man ja erstmal vermuten mag, großes Kriegskino im Hollywood-Gewand?
Ja, irgendwie dazwischen. Der Film ist wirklich hochprofessionell gemacht und formal erinnert schon einiges an einen klassischen Hollywood-Kriegsfilm. Also die vorwärtsdrängende, perkussionslastige Musik, die oft als Steadicam, also als getragene Handkamera, eingesetzte Kamera von Mauro Fiore, die heftet sich wirklich an die Fersen dieser Männer. Und auch das Dispositiv kennt man ja. Eine Gruppe von Soldaten sieht rot, stimmt vorwärts, will sich rächen. Aber vieles ist trotzdem anders. Also wie gesagt, diese zerstörten Stadtquartiere, die etwas anderes atmen als eine Kulissenhaftigkeit. Und über allem schwebt eben schon die verzweifelte Perspektivlosigkeit und der reale Horror eines Konflikts, ja, dessen einziger Ausweg hier der Häuserkampf geworden ist.
Nun ist ja das Genre des Kriegsfilmes ja so im Laufe der Jahrzehnte durch so eine ganz verschiedene Phasen, Ästhetiken, Haltungen gewandert. Wo sehen Sie jetzt Mosul in dieser langen Genre-Historie?
Also wenn man es mal ganz verkürzt sagt, es gibt ja Kriegsfilme, die Gewalt verherrlichen, sagen wir mal Rambo 2. Und es gibt Kriegsfilme, die zu zeigen versuchen, was die Gewalt mit Körpern und mit Seelen anrichtet. Das ist zum Beispiel ein großes Beispiel, ist ja die Durch die Hölle gehen von Michael Cimino aus den 70er Jahren, der zeigt, wie der Vietnamkrieg in die amerikanische Provinz sozusagen hineinwirkt. Und ich finde, dass Mosul eben dazwischen liegt, weil er einerseits verherrlicht er die Gewalt nicht, aber er zeigt, dass die Gewalt für diese irakischen Polizisten das einzige und auch das ultimative Mittel ist, ihre Familien, ihre Frauen, ihre Stadt zu befreien. Und in der Reduzierung auf diese Nahperspektive dieser Männer, die keine andere Wahl haben, ist der Film besonders beeindruckend und finde ich eben auch wichtiger als der x-te Film über eine Kameradenrettung im Zweiten Weltkrieg oder wichtiger auch als jetzt Dunkirk von Christopher Nolan im vergangenen Jahr oder 1917 von Sam Mendes, in dem der Erste Weltkrieg ja dann letztlich zu logistischen Nachstellungsleistungen wurde. Und ich finde, da ist jetzt Mosul was ganz anderes.
Katja Nikodemus, vielen Dank. Wir sprachen über Mosul, das Regiedebüt von Matthew Michael Carnahan, ab heute auf Netflix zu sehen. Zu sehen gab es gestern Abend, im Netz, wo sonst, eine Diskussion über das Theater in Corona-Zeiten. Abwarten und Ruhe bewahren oder hoffnungsfroh weiterplanen oder aber, wie der Intendant der Berliner Schaubühne Thomas Ostermeier empfiehlt, dicht machen und nicht vor dem Frühjahr an die Wiedereröffnung denken. Die Meinungspalette ist enorm in der Theaterszene. Von dem Theater in Corona-Zeiten kann also eigentlich nicht die Rede sein. Umso bombastischer las sich der Untertitel der gestrigen Diskussion: Die Kulturnation Deutschland in der Weltviruskrise. Ein inspirierender, ein damit gelungener Abend. Christian Gampert weiß es.
Zwischen 20 und zu Spitzenzeiten 40 Personen verfolgten gestern Abend im Netz eine Diskussion, die die Folgen der Corona-Krise für die Theaterlandschaft abwägen wollte. Das mangelnde Interesse deutet darauf hin, dass der Untergang der Kulturnation, anders als von den Veranstaltern befürchtet, nicht unmittelbar bevorsteht. Es war zudem ziemlich zäh. Bei einer realen Veranstaltung wäre nach 40 Minuten der Saal leer gewesen. Im digitalen Raum aber redet man volle 2 Stunden, obgleich wenig Neues zu sagen ist. Dieter und Peer Mia Rippberger, die Intendanten des Tübinger Zimmertheaters, die die virtuelle Konferenz angeschoben hatten, beklagten zu Recht das seelische Loch, in das der nicht auftretende Künstler sinkt, die mangelnde Planbarkeit, wegfallende Einnahmen, zu erwartende Etatkürzungen. Die Theater ständig auf- und zuzumachen, das gehe nicht. Man wünsche eine bessere Begründung der Corona-Maßnahmen. In der Tat kann man manches dubios finden. Wieso müssen Museen mit überschaubarem Publikumsverkehr schließen? Wieso, fragte in der Debatte der Direktor des Deutschen Bühnenvereins Marc Grand-Montagne, dürfen Gottesdienste stattfinden, während die Theater verrammelt sind? Offenbar ist das Theater der Gottesdienst der Moderne, nur wird das vom Staat noch nicht gebührend anerkannt. Genau dies aber sei die falsche Argumentation, meinte die erfrischendste Gestalt auf dem virtuellen Podium, der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel. Die Theater sollten nicht ständig die eigene Bedeutsamkeit betonen, sondern lieber sagen, unser Betrieb ist hinreichend sicher. Das aber sei schwierig, weil kaum nachzuweisen. Es gehe um die Unterbrechung der Infektionsketten, sprich um Menschenleben. Da seien alle gleich.
Es geht um die Frage, wie von Bekämpfungsmaßnahmen, die man aus epidemiologischen Gründen für notwendig hält, Individuen konkret betroffen sind. Dann verschwindet allerdings der Unterschied sozusagen an kultureller Dignität zwischen dem Theater und dem Rummelplatz.
Ein Mann mit so viel Realitätssinn ist im Kreis hochgemuter Theaterleute natürlich ein Außenseiter. Franziska Richter, die Kulturreferentin der Friedrich-Ebert-Stiftung, schimpfte ein bisschen auf die Covid-Leugner und betonte die Trostlosigkeit des theaterlosen Daseins, die sogenannte Doppelstruktur des Verlusts für Ausübende und Publikum. Hans-Dieter Heimendahl, der Diskussionsleiter von Deutschlandfunk Kultur, wollte Kultur zur Daseinsvorsorge rechnen. Reinhard Merkel hielt ihm vor, Theater sei eine Eliteveranstaltung, da gingen eh nur wenige hin. Marc Grand-Montagne, der Bühnenvereinsdirektor, gab sich überzeugt, wir machen etwas für die Bevölkerung und wir wissen nichts von Infekten, die sich im Zuschauerraum ereignet haben. Als wäre das ein Argument, wenn sich Infektionsketten nicht zurückverfolgen lassen. Reinhard Merkel aber will in der Krise keine Privilegien für die Kultur.
Da sind die Individuen alle gleich. Das ist vollkommen egal, ob das der Bundespräsident oder ein Theaterschauspieler oder ein Gastwirt ist.
Die Fronten waren also klar. Die Kulturlobbyisten waren sich weitgehend einig. Einziger Störenfried blieb der Wissenschaftler Reinhard Merkel. Der wies auf die eklatanten Legitimationsmängel der jetzigen Regierungspolitik hin, obgleich Grundrechtseinschränkungen durchaus begründbar seien. Schlimmer als die Schließungen von Theatern fand er die zu erwartende Flut von Insolvenzen und depressiven Erkrankungen. Bei den Gastwirten drohe Zehntausenden die Existenzvernichtung, davon seien die Theater als subventionierte Betriebe weit entfernt. Diese relativ luxuriöse Situation ist für die Theaterleute natürlich kein Trost, weil sie nicht spielen und viele der frei Arbeitenden in prekären Verhältnissen leben. Aber vielleicht führen Reinhard Merkels Argumente dazu, dass die Theater die Stilisierung der eigenen Wichtigkeit einmal überdenken.
Christian Gampert über eine Theaterdiskussion im Netz. Die Kultureinrichtungen bleiben also weiter geschlossen und die Reaktionen darauf sind zahlreich. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
Die Deutsche Orchestervereinigung zeigt grundsätzlich Verständnis für die Verlängerung der Einschränkungen, fordert gleichzeitig aber auch verlässliche Perspektiven und Lockerungsszenarien für die ersten Monate des neuen Jahres. Einen Konzert- oder Theaterbetrieb könne man nicht von einem auf den anderen Tag wieder hochfahren. Da sei ein Vorlauf von mehreren Wochen nötig für Proben, Kartenverkauf, Marketing und Organisation. Der Deutsche Kulturrat merkt an, dass der Kulturbereich nun seit März fast durchgängig im Lockdown sei. Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Spitzenverbandes, sagte, es muss jetzt geklärt werden, wie lange wir noch diese Sonderlasten tragen müssen oder ob nicht auch andere Bereiche, wie zum Beispiel der Handel, einen Teil der notwendigen Beschränkungen übernehmen sollten. Für eine schnelle Öffnung von Kultureinrichtungen plädiert nicht nur der Deutsche Kulturrat, sondern auch die Direktorin des Berliner Instituts für Museumsforschung, Patricia Rahimipour. Die Häuser hätten alles getan, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Einige Einrichtungen seien in der Pandemie nun existenziell bedroht, erklärte die Museumsexpertin weiter, denn die meisten der rund 7000 Museen in Deutschland würden nicht staatlich finanziert. Wir bleiben beim Thema Geld. Der Kulturhaushalt des Bundes wird in Corona-Zeiten deutlich gesteigert. Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligte heute in Berlin ein Plus von 170 Millionen Euro. Zu den mehr als 100 Projekten, bei denen der Bund weitere Finanzen zusicherte, gehört etwa die Sanierung des Bayreuther Festspielhauses mit 84,7 Millionen Euro. Außerdem kann Chemnitz für sein Programm als europäische Kulturhauptstadt 2025 auf 25 Millionen Euro vom Bund setzen. Die gleiche Summe soll aus Sachsen kommen. Der Autor und Kurator Thomas Oberender bleibt bis Ende 2026 Intendant der Berliner Festspiele. Die Bundesregierung verlängerte seinen Vertrag um 5 Jahre. Thomas Oberender leitet die Bundeseinrichtung schon seit 2012. Und noch eine Personalie. Der Literaturwissenschaftler Ernst Osterkamp ist für die kommenden 3 Jahre als Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung wiedergewählt worden. Mit der Wiederwahl tritt Osterkamp seine 2. Amtsperiode an. Er hat Walter Scheel und Franz Josef Strauß gemalt. Seine Porträts von Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger hängen in der Galerie im Bundeskanzleramt. Der Künstler Günther Rittner gilt als einer der bedeutendsten deutschen Porträtmaler der Gegenwart. Wie heute bekannt wurde, ist er am vergangenen Montag im Alter von 93 Jahren in München gestorben.
Katrin Weller, vielen Dank für die Kulturmeldungen. In den Informationen am Abend geht es gleich um die Verlängerung der Corona-Maßnahmen, um Reaktionen und Rechtfertigungen. Das war Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Auf Wiederhören.